aus Nackenheim in die Welt und wieder zurück. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge unseres Schulpodcasts. Und diesmal bin ich nicht allein, ich habe einen Gast bei mir und der stellt sich am besten mal selber vor.
Ja, vielen Dank, dass ich hier sein kann. Patrick Schneider, mein Name, ehemaliger Schüler hier am Gymnasium Nackenheim. Ich habe hier 2017 Abitur gemacht, das ist mittlerweile schon 8 Jahre her. Also mittlerweile schon genauso lang, wie ich an der Schule war, bin ich jetzt schon wieder von der Schule weg. Genau, und habe heute das Glück, hier sein zu dürfen und den Podcast zu machen.
Und wir wollen reden über das, was nach deiner Schulzeit kam und die spannenden Dinge, die du dann während deines Studiums, das du jetzt bald abschließen wirst, erlebt hast und was du auf den Weg gebracht hast. Aber wir können ja mal anfangen direkt nachdem du die Schule abgeschlossen hast. Was ist da passiert? Was hast du gemacht?
Genau, ich war recht jung, als ich die Schule abgeschlossen hatte, war noch nicht volljährig und wollte trotzdem eine Auslandserfahrung machen. Und kam dann auf Neuseeland als Land, wo ich hinreisen wollte und war dann drei Monate war ich in Neuseeland und war da in der Schule und habe dort einige spannende Sachen gelernt und einfach mal ein anderes Schulsystem kennengelernt. Und habe dann noch das ein oder andere Praktikum gemacht und bin dann auch direkt ins Studium an der TU Darmstadt gegangen und habe da Wirtschaftsingenieur studiert, jetzt für die letzten Jahre.
Okay, aber bevor wir dazu kommen, bin ich natürlich neugierig. Was macht die Schule in Neuseeland aus? Was hast du da erlebt?
Genau, also Neuseeland ist generell erstmal ein sehr schönes Land. Kann ich jedem empfehlen, hinzureisen, von der Natur, wunderbar. Schule war insofern spannend, einfach mal ein anderes Schulsystem kennenzulernen. Das ordnet das eigene Schulsystem, was man als gegeben annimmt, immer ein bisschen in Perspektive. Die Lehrer waren sehr, sehr nah an den Schülern. Das heißt, auch außerhalb der Schule wurde viel mit den Lehrern gemacht. Also sei es jetzt an Sport oder an anderen sozialen Events, irgendwie Kartenspielen oder sowas. Das konnte ich mir zu dem damaligen Zeitpunkt in der deutschen Schule nicht so vorstellen. Mhm. Dass das Verhältnis doch eher ein bisschen distanziert beziehungsweise eher respektvoll. Nicht, dass es in Neuseeland nicht respektvoll war, aber es war halt eher auf freundschaftlicher Ebene. Und weil ich eben keine Vorgabe aus deutscher Schule hatte, was ich lernen sollte, weil ich ja mit der Schule schon fertig war, konnte ich in Neuseeland das Curriculum einfach frei entscheiden, also was ich lernen möchte. Und in Neuseeland gibt es super interessante Fächer. Es gab Auto-Education, bei der wir gelernt haben, wie man quasi draußen in der Wildnis überlebt. Es gab Hospitality, da hat man dann gelernt, wie man mit einem Messer umgeht und kocht, sowas in der Richtung. Dann gab es, ja, so Informatik war für mich auch interessant, weil ich das hier auf der Schule nicht hatte. Genau, so gab es halt das eine oder andere Fach, was ich hier nicht hatte, was ich in Neuseeland komplett unbefangen lernen konnte. Und ja, es war eine schöne Zeit, habe sehr viel gelernt und habe mir auch geholfen, das eigene Schulsystem in Deutschland ein bisschen einzuordnen.
Und konntest du das Land dann auch noch ein wenig entdecken nach der Schulzeit?
Ja, umgereist? Genau. Also Neuseeland, wie gesagt, wunderschönes Land. Nordinsel, Südinsel, also der Süden ist ja kälter als der Norden, weil wir Südhalbkugel sind. Die Nordinsel wirklich wie in der Karibik mit wunderschönen Stränden und super Urlaubsparadies. Südinsel erinnert mich und sagen viele auch so an Kanada in Kleinen. Mhm. Also wunderschöne Berge, kann man auch Skifahren. Im Westen der Südinsel erinnert es so ein bisschen an Norwegen mit Fjorden. Also hat wirklich extreme Vielfalt, auch ganz viele Naturparks. Und gibt es auch sehr schöne Touren, die einen innerhalb von einem Monat, ich bin wirklich einen Monat gereist, einmal komplett um Nord- und Südinsel bringen. Man ist viel im Bus, man fährt viel, weil es viel zu sehen gibt. Aber man sieht auch wirklich, also richtig viel, das kann ich jedem empfehlen, ist ein sehr schönes Land.
Ich krieg richtig Fernweh. Ja. Und dann bist du wieder zurück nach Deutschland gekommen und direkt ins Studium eingestiegen.
Genau.
Was hast du da gemacht?
Genau, also studiert habe ich, oder bin ich immer noch, kurz vorm Ende an der TU Darmstadt, also nicht so weit weg, Wirtschaftsingenieur Maschinenbau. Das heißt, das ist eine Kombination aus BWL, VWL, ein bisschen Jura und eben der technischen Fachrichtung Maschinenbau. Mhm. Man sagt, es ist so ein 60-60% Studiengang, also macht quasi 120% an Modulen. Das hat man auch gemerkt, also es ist ein anspruchsvoller Studiengang. Wir waren am Anfang 800 Studierende und nach nur 2-3 Semestern waren es dann noch 300. Also man hat da wirklich am Anfang gut ausgesiebt, ist auch anspruchsvoll. Aber man lernt sehr viel, sag ich mal. Sehr vieles, was mir auch im Alltag hilft, sei es jetzt beim Maschinenbau, so, das kann man beurteilen, inwiefern man das im Alltag hilft, aber Kräftegleichgewichte hat mir sehr geholfen, so im Alltag einfach zu verstehen, wie Sachen funktionieren. Und Jura, super wichtig, also BGB, bürgerliches Gesetz, auch in Gegenwart der Exekutive, in Gegenwart der Polizei ruhig bleiben zu können, weil man genau weiß, was die Rechte von einem sind, und da gebildet zu sein und sich nicht über den Tisch ziehen zu lassen. In dem Hintergrund, für mich dann persönlich, können wir später noch gerne darauf eingehen, HGB auch super wichtig, also Unternehmensgesetz, Unternehmensrecht. Ja, und BWL, jeder kennt's, viele studieren BWL, muss ich sagen, war interessant, aber es hat ja schon so den Slang, so ich studiere BWL, das ist häufig sehr vieles, sehr oberflächlich, Methoden, die man in der Theorie lernt, aber in der Praxis angewandt hat man sie dann doch nie. Das heißt, es bringt es hauptsächlich, würde ich sagen, wenn man es direkt anwenden kann und umsetzen kann.
Und jetzt hast du deinen Bachelor abgeschlossen, bist auch kurz vor deinem Masterabschluss.
Genau.
Und hast du das Gefühl, die Schule hat dich auf den Weg gut vorbereitet, von dem, was du hier an Lerntechniken, an Inhalten auch bekommen hast? Oder hast du da noch eine Idee für die Schule, was noch besser werden kann?
Ja, sehr, sehr gute Frage. Ein sehr wichtiger Punkt auf dem Weg, wie ich mich selbst vorgebildet habe, war die Zeit in Neuseeland, weil ich da sehr viele Stunden im Bus verbracht habe und dort sehr viel Zeit hatte. Die habe ich auch verbracht, um mit Leuten zu reden, aber ich kam das erste Mal in Neuseeland über Audible, über Hörbücher, darauf, mich selbst persönlich nicht mit Romanen, sondern mit Sachbüchern zu informieren. Und das hat wirklich den Startschuss gegeben, um ganz, ganz viele Bücher mir anzuhören und zu lesen. Mhm. Und das war dann quasi die persönlich eigene Akademie. Also da habe ich dann angefangen, mich über die Sachen zu informieren, die mich wirklich interessieren, kann man so sagen. Und das ging mit Audible wirklich sehr gut und mit Büchern. Die Schule hat mir insofern geholfen, dass man das Lernen lernt. Mhm. Ich muss sagen, Schule war noch recht früh. Also ich würde da sogar sagen, dass das Studium, was sehr anspruchsvoll war, mit sehr viel Zeitdruck, da ist man auch leistungsfähiger, muss man ganz ehrlich sagen, im Vergleich, ich war ja noch sehr jung in der Schule, da hat man noch gar nicht so das Gefühl dafür gehabt, jetzt lernen, ja, weiß ich nicht, also inwiefern mir das hilft. Da waren noch ganz andere Sachen sehr interessant. Im Studium war es überlebenswichtig, aber man war schon gezwungen, da jetzt wirklich Gas zu geben. Ich würde sagen, es hat einem sehr geholfen, so die ganzen Sachen wie Mathe, die viele sagen, bringt einem eigentlich nichts. Für mich als Ingenieur war Mathe essentiell, aber um das Ganze in Kontext zu setzen, an der Uni habe ich die Sachen gelernt, die ich damals bei der Frau Schön gelernt habe, sehr geholfen. Die haben alle noch sehr gut gesessen, aber für 2-3 Vorlesungen. Danach war das ganze Abiturwissen von Mathe abgehakt und dann ging es weiter mit ganz verrückten Sachen, die ich vorher noch nie gehört habe, aber die alle noch nicht kannten.
Ja.
Also nur um es in Perspektive zu setzen, dass das ganze Abiturwissen quasi nach der ersten Woche von der Uni abgefrühstückt wird und dann geht's weiter.
Das habe ich tatsächlich schon häufiger von den naturwissenschaftlichen Studiengängen gehört, dass man im Abitur immer das Gefühl hat, und das stimmt ja auch für diesen Zeitpunkt, dass man wahnsinnig viel lernt und schon richtig viel Wissen hat und dann kommt man in die Uni und das ganze Abiturwissen ist im Prinzip in den ersten 2, 3, 4 Wochen abgefrühstückt und dann geht es von dort aus weiter. Aber das ist ja eigentlich auch das Schöne, was wir versuchen an der einen oder anderen Stelle mal mit einfließen zu lassen, dass Lernen nach der Schule nicht abgeschlossen ist, nur weil man jetzt einen Zettel hat, auf dem steht, du hast das Abitur, sondern das ist eigentlich der Startschuss zu dem, wo es dann in spezielle Richtungen geht. Ja, der allgemeinbildende Abschluss, der dafür sorgt, dass man so einen guten Startpunkt, wie du den jetzt in Mathe vielleicht hattest, auch in anderen Fächern und Fachrichtungen hat, aber von dort aus geht es dann dahin, wo man selbst sich entwickeln möchte. Und das sagt ja auch das Wort Studieren, das bedeutet ja Streben nach etwas. Ja? Also diese, was du beschreibst, diese Idee von ich bilde mich selbst und ich hole mir meine Werkzeuge dafür selbst heran, das ist ja der perfekte Weg und dafür kriegt man hier das Grundwerkzeug sozusagen mit. Und schön, dass deine Erfahrungen in Neuseeland da so wunderbar reingepasst haben.
Ja,
aber jetzt hast du ja nicht nur den Weg des Studenten eingeschlagen, sondern du hast dich ja auch in andere Richtungen weiterentwickelt und ganz spannende Sachen ausprobiert während des Studiums.
Ja, genau. Also jetzt vor kurzem habe ich gedacht, ich habe jetzt so viele Bücher gelesen und mich so viel über private Sachen informiert, wie zum Beispiel, wie man seine Social Skills verbessern kann. Das war ein Thema, was mich sehr interessiert hat, dass ich gedacht habe, das kann man doch auch anderen Leuten mitgeben. Das würde ich gerne anderen Leuten mitgeben, weil es gibt, wenn man sich dafür interessiert und online informiert, eine Flut an Inhalten, die man da lernen kann. Also Social Skills sind Sachen, die man, wenn dann nur durch Übung lernt in der Schule, sowie auch im Studium, aber es gibt kein Fach in der Schule. Also Kommunikation gibt es jetzt nicht als Fach. Und da habe ich mir gedacht, das würde ich gerne irgendwie Leuten mitgeben und habe dann angefangen, mit einem Kumpel was zu starten, also so eine Art Startup, ist noch sehr jung, also sehr früh, Aber habe da angefangen, privat einfach an was zu arbeiten, bei dem ich nicht wusste, ob es irgendwie was wird, ob es erfolgreich wird oder nicht. Aber es hat mich total erfüllt und macht es immer noch. Also macht mir super Spaß daran zu arbeiten, weil es das ist, wofür ich brenne, wo ich das Gefühl habe, ich kann einen positiven Beitrag dazu leisten, dass es Leuten auf der ganzen Welt besser geht. Weil bei einer Sache kann ich mir sicher sein, Beziehungen haben alle Menschen auf der Welt. Und die zu pflegen, sei es im privaten Kontext mit der Familie oder im professionellen Kontext, im Unternehmen, bei der Karriere, ist was, wovon jeder profitieren kann. Und dafür würde ich gerne meine Zeit investieren. Und genau, damit habe ich jetzt vor einem halben Jahr angefangen. Mal gucken, wo die Reise hingeht, ja.
Und was ist die Idee? Was habt ihr da für ein Ziel?
Genau, also das Konsumieren von Theorie durch Büchern oder Videos oder Ähnliches fühlt sich immer sehr gut an. Mhm. Der große Mehrwert und der große Hebel liegt aber in der Umsetzung. Und meine persönliche Erfahrung war, ich habe Bücher gelesen und fand das alles toll und habe gedacht, ach, wie schön, dass ich das jetzt mal gehört habe in der Theorie. Aber man muss es halt wirklich umsetzen und anwenden, das über einen längeren Zeitraum, bis es für einen selbstverständlich wird. Mhm. Und da brauchen wir ein Hilfsmittel oder was genau, es braucht ein Hilfsmittel, was die Personen unterstützt in der kontinuierlichen Umsetzung und dem Üben von diesen Social Skills. Und da kamen wir auf die Idee, eine App zu programmieren, die man jeden Tag hat, die einen jeden Tag erinnern kann mit Notifications an das Üben. Weil man kann ja theoretisch jede einzelne Konversation nutzen, um an seinen sozialen Fähigkeiten zu arbeiten. Also jede einzelne Konversation während der Schule, während den 8 Jahren Schule und auch während den 3 oder 5 Jahren Studium oder auch länger, kann man nutzen, um an seinen sozialen Fähigkeiten zu arbeiten. Aber es gibt keine Auszeichnungen oder nur wenige Zertifikate für erfolgreiches Lernen und Abschließen von sozialen Kompetenzen. Also technisch, fachlich gibt es das sehr gut. Sowohl in der Schule hier werden fachliche Sachen oder Kompetenzen ausgezeichnet, im Studium auch. Aber für soziale Kompetenzen gibt es das fast nicht. Und Leute müssen aktiv, selbst motiviert den Weg einschlagen. Ich würde gerne mich da verbessern. Und an der Stelle noch kurz ein Kommentar zur Bedeutung von Social Skills. Es gibt Leute, die sagen, dass soziale Kompetenzen wirklich mehr wert sind als technische Kompetenzen im Unternehmen. Das nimmt zu mit der Größe des Unternehmens. Also je größer die Unternehmen werden, desto wichtiger sind so diese Karrierespiele und auf der Karriereleiter aufsteigen. Da geht es darum, wen man kennt, Netzwerke innerhalb des Unternehmens. Und auf der anderen Seite im privaten Kontext, es gibt ein Buch, das heißt 5 Dinge, die Sterbende am meisten bereuen. Davon sind 3 Punkte, haben mit Beziehungen zu tun. Also ich wünschte, ich wäre im Alter nicht so allein gewesen. Oder ich wünschte, ich hätte den Kontakt zu meinen Freunden gehalten. Alles Sachen, die mit Beziehungen zu tun haben. Das heißt, es ist schon sinnvoll, sich damit im Laufe seines Lebens auseinanderzusetzen. Und ich bin heute hier, um vor allem den Schülern das mitzugeben, dass sie möglichst früh auf diesen Weg kommen, dass hier wird man gezwungen, in der Schule in sozialen Kontakt zu sein. Das ist ganz angenehm und das schätzt man wahrscheinlich noch nicht. Aber sobald sich die Wege verteilen und man in eine andere Richtung geht, hat es auf einmal einen ganz anderen Wert und eine andere Perspektive, mit den Leuten aus der Schule noch Kontakt zu halten, wenn man das denn möchte. Oder auch neue Leute kennenzulernen. Also man geht dann in die Welt hinaus und dann hat man die Chance, die Leute sich auszusuchen, die sich für dieselben Sachen interessieren, die für einen gut sind. Deswegen, also Bedeutung von Social Skills nicht zu unterschätzen und da sind wir dran, das zu unterstützen.
Ja, zumal in den 20ern habe ich den Eindruck, verändern sich auch die Spielregeln des sozialen Miteinanders. Mhm. Bis dahin in der Kindheit und so im frühen Jugendalter wird man ja quasi von der Familie und institutionell immer wieder in Situationen gebracht, in denen das ganz automatisch passiert. Ja, also die Schule, die Sportvereine, Spielgruppen, was auch immer. Das heißt, dieser soziale Faktor, da wird man hineingegeben, ohne da aktiv werden zu müssen. Und das verändert sich nach der Schule, weil man dann sozusagen das Ganze vom Teamsport zum Einzelsport wird und man sich selber viel mehr und viel aktiver um seine sozialen Kontakte kümmern muss und dann natürlich Werkzeuge braucht.
Genau.
Wenn es an Startups geht, dann ist das natürlich immer so ein ganz faszinierender Begriff, wo bei vielen auch die Augen leuchten, weil man vor Augen hat, viel Freiheit, eigene Ideen umsetzen, vielleicht auch der Erfolg, den man da mit dem einen oder anderen Unternehmen assoziiert. Aber es ist natürlich auch ein riesiger Berg an Aufgaben und Unbekannten, die man da zu bewältigen hat. Also vor was für Herausforderungen steht man denn, wenn man sich die Idee in den Kopf setzt, ich will jetzt ein Startup gründen?
Ja, super gute Frage. Genau, Startups, erstmal zur Definition, ist ja was Skalierbares. Das heißt, abzutrennen von, ich fange an mit meinem Freund ich fange jetzt mit meinem Freund an, Autos zu schrubben. Das ist nicht wirklich skalierbar, sondern skalierbar ist meistens, man entwickelt ein Produkt, was man an viele Leute verkaufen kann. Das ist vor allem Software.
Das heißt, ich fange mal klein an und werde dann aber auch schnell sehr viel größer.
Genau, richtig. Das ist essentiell für ein Startup. Das heißt, wir entwickeln auch Software, bei der wir hoffen, dass es so gut ist, dass das Produkt so gut ist, dass die Software so gut ist, dass es von vielen Leuten genutzt werden kann, die Leute auch zufrieden sind, im Idealfall Leuten weitererzählen und empfehlen. Was sind Herausforderungen vom Startup-Dasein? Erstmal ist es ein unbeschriebenes Blatt. Also man fängt wirklich von null an. Das kann sehr beängstigend sein. Ich glaube, jeder, der was Kreatives gemacht hat oder dieses Writer's Block, wenn man vor einem leeren Blatt sitzt, kann sehr beängstigend sein. Deswegen ein großer Tipp, sollte irgendjemand das hören, der in die Richtung gehen möchte, orientiert euch an dem, was es schon gibt. Also wir haben uns sehr viel an User Design, also User Experience Design von bestehenden Apps orientiert. Das heißt, nicht das Rad neu erfinden, sondern die Komponenten nutzen, die es schon gibt, die sich bewährt haben. Das hat uns sehr geholfen, um nicht jedes Mal von null anzufangen. Dann, Startup unterscheidet sich ja zum Hobby, dass es finanziell tragend sein soll. Also am Anfang ist es ein Hobby, man sagt, das ist eine tolle Sache, wir informieren uns und fangen da mal was an zu bauen. Startup bedeutet, dass es finanziell ökonomisch nachhaltig sein muss, muss sich selbst tragen. Das heißt, der Punkt Finanzierung spielt das erste Mal eine Rolle. Da muss man sich drum kümmern, will man Investoren an Bord holen oder möchte man das Ganze bootstrappen, also von sich aus finanzieren, auch Fragen, die man klären muss. Weiterer Punkt ist das Team. Wen holt man ins Team? Wer ist im Team dabei? Sind alle Kompetenzen abgedeckt? Man muss selbstkritisch reflektieren, wo sind unsere Kompetenzen nicht? Also wo brauchen wir Hilfe, externe Hilfe? Das sind alles Kompetenzen, die man nach und nach lernt. Und als Schüler hatte ich einen Drang zu Perfektionismus. Der hat mich ein bisschen gelähmt. Also sozusagen, ich möchte nicht was machen, weil ich Angst habe, dass es nicht perfekt wird. Und wenn man ein Startup anfängt, muss man das ablegen, bin ich sehr überzeugt. Also es gibt diesen Spruch, Progression over Perfection, also einfach machen. Und das hat mir auch in meiner Persönlichkeitsentwicklung sehr geholfen und das mag ich auch jetzt viel lieber an mir, dass ich sage, ich mache einfach und gucke dann und pivote, sage dann, es hat geklappt oder nicht, lerne aus den Sachen, die ich gemacht habe, anstatt vorher zu sagen, oh, ich überlege ein halbes Jahr, was ich mache und dann fange ich einmal an, es zu machen. Und dann bin ich doch nicht so weit gekommen, wie wenn ich einfach gesagt hätte, Vollgas machen. Also Team, Finanzierung sind Sachen, die ich ein bisschen unterschätzt habe am Anfang. Wie viel Zeit es doch kostet. Und dann die Kommunikation mit den Nutzern. Auch was super wichtig ist, dass man eine eigene Idee hat und die Überzeugung hat, dass das doch gut sein muss. Mhm. Aber man macht es für die Nutzer. Das heißt, und die sind am Ende auch die, die potenziell zahlen oder die davon profitieren. Das heißt, man muss sich wirklich am Nutzer orientieren und das Feedback des Nutzers ernst nehmen und umsetzen. Das ist auch was man erst lernen muss. Und dann liest man Bücher, wie befragt man überhaupt Nutzer? Oder man informiert sich über Investitionen, worauf man achten soll. Ich habe da auch ein bisschen das Studium gelernt. Also es gibt wirklich sehr viel, was man lernen muss, aber was auch Spaß macht, wenn man die Person dafür ist. Ja.
Ich glaube, wenn das nicht auch Spaß macht und die Leidenschaft ist, dann hat man ja die ganze Energie nicht, auf diesen ganzen Feldern gleichzeitig zu spielen.
Yeah.
Gibt es denn auch irgendwelche Netzwerke, die man heranziehen kann, wenn es um so rechtliche Fallstricke geht, wenn es um Steuerfragen geht, um Anmeldungen dieser ganzen Geschichte? Das ist ja so vielschichtig, an was man alles denken muss.
Ja. Yeah.
Dass bestimmt auch so ein gewisser Respekt davor da ist, da irgendwelche wesentlichen Bausteine zu vergessen, oder?
Absolut, absolut. Es gibt Gründernetzwerke, sowohl in Rheinland-Pfalz als auch in Hessen. Da ist Hessen sehr gut aufgestellt. Es gibt in Hessen, gerade an der TU Darmstadt, die TU Darmstadt ist sehr, sehr stark, was Startups angeht, gibt es Heist, das ist der Verein, der sich darum kümmert. In Mainz gibt es auch den Gutenberg DigiHub, soweit ich weiß, heißt der. Der kümmert sich auch um Startups in der Umgebung Rheinland-Pfalz, ist aber leider nicht ganz so gut aufgestellt wie in Hessen. Und die haben Kontakte ohne Ende. Da gibt es regelmäßig Netzwerkveranstaltungen, auf die man gehen kann. Und da kommt man gut an sowohl juristische Beratung als auch so Sachen, genauso Datenschutz, was ja auch bei einer App super relevant ist, gerade in Deutschland. Und genau, also das hilft, hat uns auch sehr geholfen, das Netzwerk.
Ja. Total spannend. Und wo würdest du jetzt sagen, an welcher Stelle steht ihr für euch? Seid ihr noch mitten in der Entwicklung? Ist das Produkt schon fertig oder wie kann man das greifen?
Genau, also wir sind jetzt sogar live im App Store und im Google Play Store. Das heißt, wir haben es geschafft, das ganze Thema Datenschutzerklärung abzuhaken und was braucht es, um im App Store anzukommen. Das ist auch sehr spannend. Jetzt haben wir die ersten Testzyklen. Das heißt, wir gucken, wie kommt das Produkt an. Wir haben jetzt erstmal die Chance, dadurch, dass es live ist, dass viele Leute Zugang zu dem Produkt haben und das testen können Und jetzt geht es darum, Iterationszyklen zu beschleunigen. Also Feedback aufnehmen, umsetzen, also priorisieren und umsetzen, um so die App möglichst schnell so anzupassen, dass es umso mehr Leute nutzen können und nutzen wollen. Weil das ist ein ganz wichtiger Punkt. Also Social Skills sind zwar wichtig, aber viele sagen so, ach, erstmal, meine Social Skills sind gut genug, ich brauche das nicht, das ist der eine Punkt. Und der andere Punkt ist, oh, das stelle ich mir aber unangenehm vor, da regelmäßig dran zu arbeiten. Das heißt, wir wollen erreichen mit Gamification, dass es Spaß macht. Also vielleicht ist Duolingo für den einen oder anderen Begriff, die sind auch groß geworden durch Gamification für das Lernen von Sprachen. Und sind wir ganz ehrlich, das ist auch eine Sprache, die wir hier unterrichten. Also zwar keine Vokabeln, aber schon eher so, wie kommuniziert man? Und das soll auch Spaß machen und deswegen da auch einen Fokus drauf zu legen. Genau, also das sind die nächsten Punkte.
Und magst du gerade noch den Namen für diejenigen verraten, die jetzt neugierig
geworden sind? Guter Punkt. Also die App heißt Netzwerk. Kurzer Exkurs zu dem Namen. Das ist Schwedisch für Netzwerk. So hat das Ganze angefangen als Netzwerk-App, um Kontakte eben zu halten und zu pflegen. Das ist auch unsere Vision. Unser Ziel ist, die Leute bestmöglich in der Pflege und im Formen von sozialen Beziehungen zu unterstützen. Und dazu gehört es unter anderem, die soziale Kompetenzen zu steigern.
Total spannend. Und jetzt bist du ja für dich an einem ganz interessanten Punkt mit dieser App und mit dieser Startup-Idee. Du bist kurz vor deinem Abschluss in der Universität. Hast du schon Pläne, wo es dann in den nächsten 3-4 Jahren hingehen soll? Oder lässt du einfach alles parallel mal laufen und guckst, wie sich's entwickelt?
Der Traum ist es, die Selbstständigkeit zum Beruf zu machen. Also wirklich Vollgas da rein zu versinken und alles dafür zu tun, dass das klappt. In der Hoffnung, dass man danach nicht an einen routinierten Arbeitsalltag gebunden ist und einem Arbeitgeber unterstellt ist, sondern sich selbst frei seinen Alltag und auch die Arbeit einteilen kann. Ich habe schon häufig gehört, dass das der Traum am Anfang ist. Am Ende arbeitet man mehr, als wenn man Arbeitnehmer ist. Aber man arbeitet halt für was, wo man wirklich dahinter steht und sagt, das ist was, dafür möchte ich gerne morgens aufstehen und Leuten helfen, da besser zu werden und diese Message in die Welt rauszutragen. Das heißt, das wäre wirklich das Wichtigste. Man muss aber auch selbstkritisch sagen, wir haben jetzt auch unser Budget festgelegt, was über die Zeit aufgebraucht wird. Es ist Hochrisikokapital. Also es kann schiefgehen und 9 von 10 Startups schaffen es nicht. Wir haben jetzt am Anfang gesagt, so ja, wir probieren es mal ein bisschen aus, aber jetzt haben wir uns eine klare Deadline gesetzt und gesagt, wenn wir bis dahin nicht selbsttragend sind, sei es durch noch, wir können es ja noch verlängern, durch Förderungen oder durch Investoren, dann sagen wir, es reicht, weil dann würden wir uns auch unsere eigene Zukunft kaputt machen, dadurch, dass wir sagen, wir investieren zu viel rein. Wir haben ja auch alle das Potenzial, immer noch Karriere zu machen im traditionellen Karriereweg. Also sei es jetzt mein Kollege in der Informatik oder ich als Wirtschaftsingenieur, da gibt es schon Job-Opportunities, die man wahrnehmen kann. Und da möchte man halt jetzt nur ein Jahr investieren, wir gucken, wie weit wir kommen und dann sagen, okay, es war eine schöne Zeit, wir haben sehr viel gelernt, was auch jedem Arbeitgeber, also als wichtige Kompetenzen wahrgenommen werden, wenn man einmal so ein Projekt gemacht hat. Und dann sagen wir halt, also man muss sich selbst Grenzen setzen. Sonst, wenn man das immer macht, das hat man sehr häufig schon gehört, dann macht es einen kaputt über die Dauer, weil man sagt, ja, es wird schon klappen, noch einen Monat und das macht man ewig und dann wird es am Ende doch nichts.
Das ist ja sowieso immer geraten, bewusst auf sich zu schauen, was ist gut, aber mit so einem klaren Plan ranzugehen und auch die Alternative zu haben.
Genau.
Nicht zu sagen, ich gehe jetzt mit dieser Idee all in sozusagen. Und
genau, man kann all in gehen, aber zeitlich begrenzt. Ja, also es braucht einen Fallback-Plan. Viele sagen jetzt so, Motivationscoaches würden sagen, es gibt keinen Fallback-Plan, Vollgas rein. Ja, wäre ich dann ein bisschen vorsichtig. Also,
es klingt sehr vernünftig, dass du dir da Gedanken in alle Richtungen
deswegen machst. Auch den Abschluss machen und nicht sagen, irgendwie Dropout, ich möchte jetzt, es wäre auch ehrlich gesagt einfach nicht intelligent, jetzt für zwei Jahre nochmal Master studiert zu haben und dann vor der These zu sagen, jetzt breche ich ab, das muss echt nicht sein. Den mache ich jetzt noch fertig, nebenher und dann wirklich Vollgas für eine bestimmte Zeit und dann zu gucken, wie weit kamen wir als Team und mit dem Produkt und dann zu sagen, passt oder passt nicht.
Ja. Und für sich persönlich vielleicht auch immer auf dem Schirm zu haben, Erfolg bemisst sich nicht nur in Geld und in Verkaufszahlen, sondern eben auch in den Erfahrungen, die man macht oder speziell auch in eurem mit eurer Produktidee in den sozialen Erfahrungen, die man macht, Menschen, mit denen man sich austauscht, Dinge, die man lernt. Und da kann man quasi nicht verlieren. Wenn man spannende Wege geht und an Dingen arbeitet, die einem Spaß machen, dann ist das immer ein Gewinn.
Ja, absolut. Das würde ich auch so sagen. Das Produkt oder das wichtigste Produkt von der Phase, die wir jetzt eingeschlagen haben, ist nicht die App, sondern sind wir. Also man lernt so viel, so regelmäßig, so schnell neu, dass das am Arbeitsmarkt einen Wertexplosion, kann ich mir so vorstellen, ist. Also ich habe das auch mit Merck, also meinem jetzigen Arbeitgeber auch noch, abgesprochen. Die finden das alle total interessant. Weil jemand, der in einem Startup gearbeitet hat, hat ein Gefühl dafür, was wirklich Wert bringt.
Ja.
Es gibt so dieses Vorurteil bei Konzernen oder großen Unternehmen, man sitzt nur da, man bewegt ab und zu die Maus und arbeitet eigentlich gar nicht. Jemand, der einmal ein Startup gehabt hat, dem kribbelt da alles. Also da kriegt man Gänsehaut, weil man genau weiß, da geht Arbeitszeit verloren, das ist jetzt nicht wirklich, das schafft nicht wirklich Wert. Und das ist, glaube ich, auch was, was auch im etablierten Arbeitsmarkt super wertvoll ist. Das heißt, ich habe da keine Sorge, selbst wenn das Produkt nicht zielführend wird, ist die Persönlichkeitsentwicklung auf dem Weg dorthin garantiert sinnvoll.
Ja.
Ja.
Und du hast auf jeden Fall immer viel zu erzählen, machst wertvolle Erinnerungen und nimmst da ganz viel für dich auch persönlich mit. Ich drück dir dabei total die Daumen, dass das alles so gut geht. Würde mich freuen, in 3-4 Jahren mal wieder zu hören, wie sich das entwickelt hat und wie es ausgegangen ist. Und ich hoffe, das war für alle Zuhörer auch spannend, was so die Lebenswege nach der Schule sein können. Und wenn ihr jemanden kennt oder wenn ihr jemand seid, der sagt, auch hier in diesem Format will ich mal vorstellen, wie es nach der Schule weiterging und was Schule vielleicht noch anders machen kann, was vielleicht ganz toll war, um diese Wege zu beschreiten, dann meldet euch gern. Das ist ein ganz spannendes Format, gerade um mit ehemaligen Schülern den Kontakt zu halten. Und dann wünsche ich allen eine gute Zeit und bis zum nächsten Mal.